Wie hast du deinen Mann kennengelernt?
Ja, meinen Mann habe ich in Puro kennengelernt, in einem Berliner Szeneclub.
Kenne ich, ja.
Ja. Und da habe ich ihn kennengelernt und ja, wir haben uns ineinander verliebt. Ich wünschte, wie? An dem Tag wäre ein Stein mir auf den Kopf gefallen. Ich hätte ihm nicht begegnet. Ich wäre ihm nicht begegnet.
Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glöckler hier. Und wie ich immer so schön sage, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ja, ich habe heute eine ganz bezaubernde junge Dame hier, wir kennen uns schon längere Zeit. Es ist nicht so, dass wir immer aufeinander drauf sitzen und dass wir immer ganz eng sind und ganz, man kann sich aber auch kennen und über Entfernung verbunden sein und sich immer wieder treffen. Und das passt einfach, das gibt es auch und so ist das bei uns. Ich glaube, ganz, 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 ganz viele Menschen in Deutschland kennen sie und es geht ja ein bisschen wie mir. Wir polarisieren beide. Also das geht aber nicht uns beiden so, das geht auch Frau Müller und Herrn Meier so, dass die einen mögen und die anderen eben nicht. Nur wenn man natürlich in der Öffentlichkeit steht und wenn man ein bisschen nicht gerade so in ein Raster passt und nicht so in eine Schublade passt, denn die Schublade muss man immer finden in Deutschland, dann ist es schwierig und dann kommen ganz viele Aspekte, die ein Bild formen, das vielleicht nicht der Wirklichkeit entspricht. Der Realität vielleicht schon, aber die Realität ist ja nicht die Wirklichkeit, sondern die Realität ist ja von jedem Menschen selbst geformt durch seine Emotionen und durch seine Erlebnisse und ist eine Projektion, die nicht die Wirklichkeit ist und die oft verwechselt wird mit der Wirklichkeit. Und deshalb wollen wir heute einmal ein bisschen der Sache näher kommen und vielleicht den Menschen einmal, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal näher bringen, wer Kader Loth ist. Und somit haben wir auch schon verraten, wer mein heutiger Gast oder meine Gästin ist. Hallo, ich freue mich sehr, Kader, und es ist sehr schön, dass du heute zum Podcast bei mir bist.
Hallöchen, lieber Harald. Schön, dass ich bei dir sein darf und ich freue mich auf unseren tollen Gespräch.
Kader, wir haben gerade darüber gesprochen, dass man, wenn man nicht so 0815 ist, ja, wobei niemand 0815 ist, weil ja Gott jeden einmalig geschaffen hat und trotzdem bilden sich ja viele Menschen ein, sie würden in die Normalität passen. Die Normalität ist aber eine gepflasterte Straße, auf deren keine Blumen wachsen und schon das Wort normal ist abnormal. Und dann hat man aber relativ schnell auch einen Stempel. Ich würde gerne aber einmal bei dir etwas früher beginnen. Ich fange immer ganz gern in der Kindheit an, weil das so, ja, eigentlich das ist. Die Kindheit ist ja das Thema, das sich durch das ganze Leben mehr oder weniger zieht. Und vielleicht magst du erzählen, wo du geboren bist, wie deine Kindheit war, wie du aufgewachsen bist und welche Träume du hattest als Kind.
Lieber Harald, ich wusste gar nicht, dass du psychologische Ambitionen hast. Es ist eine völlig neue Seite an dir, die ich heute kennenlernen darf. Aber es ist immer interessant zu erfahren, wer steckt hinter der Person, hinter der öffentlichen Person. Man steckt ja leider immer, es ist immer leicht, Menschen zu beurteilen, zu verurteilen und in eine Schublade reinzustecken, ohne dass man hinter die Kulisse schaut. Davon können wir wahrscheinlich ein Lied singen. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Leute wirklich mehr wissen wollen. Ja? Die glauben nur an das, was sie sehen, was sie gesehen bekommen. Und das ist auch alles. Ja? Und deshalb habe ich nie die Notwendigkeit gehabt, einfach mal die Hosen runterzulassen, zu sagen, wer steckt hinter der Person, Kader Loth. Ja? Und ja, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere Mensch auch. Wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser. Wenn ich müde werde, gehe ich ins Bett. Natürlich bin ich eine sehr facettenreiche Person, wer ich manchmal wirklich bin. Da komme ich selber nicht mehr klar. Es kommt immer auf meine Stimmung drauf an, wer ich heute bin, ja. Und wo bin ich geboren? Ich bin in der Türkei geboren, kam mit 2 Jahren hierher und bin in Deutschland groß geworden, vor allem in Berlin. Berlin ist meine zweite Heimatstadt. Ich bin in Berlin sozialisiert, verwurzelt. Ich liebe einfach Berlin. Aber ich bin trotzdem gerne überall zu Hause. Ich bin ein Kosmopolit, ja. Ich muss nicht hier meinen Rest meines Lebens verbringen. Das sage ich aber auch seit 30 Jahren schon. Klebe immer noch hier in der Stadt.
Da hast du schon mal sehr viele Dinge jetzt angesprochen, die sehr, sehr spannend sind. Also erstmal, wenn du mit 2 Jahren nach Berlin gekommen bist, dann ist ja eigentlich, sind deine hauptsächlichen Erlebnisse in der Kindheit sind ja dann in Berlin geschehen, passiert.
Weil, richtig.
Weil bis 2 Jahre nimmt man jetzt nicht so viel bewusst wahr. Also,
nein.
Ja, und insofern bist du dann ja eigentlich in einem deutschen Umfeld groß geworden.
Ja.
Also ich finde es immer immer spannend, wenn man auch das an das Ganze ein bisschen psychologisch ranzugehen, weil, wie du sagst, das immer auch ganz wichtig ist, dass man einfach, und das finde ich auch spannend, einmal auch den Menschen mal ein bisschen kennenlernen. Und das kann man ja auch ohne, dass man die Hosen komplett runterlässt. Ich bin ja auch in den Dschungel gegangen, habe die Hosen auch nicht runtergelassen. Also habe zwar eine Facette gezeigt, aber nicht alles.
Das ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass wir nichts was zu verbergen haben, ja? Also wir sehen ja immer noch gut aus. Also auch, ne, wenn man die Hosen runtergelassen hätte, wir haben ja nichts zu verstecken.
Nein, aber ein Geheimnis muss man immer haben. Ja. Also eine Frau ohne Geheimnis ist ja ganz schlecht, ja? Weil irgendwie müssen, das macht es ja spannend, wenn man so ein bisschen Geheimnis richtig umwittert,
ja,
ist, ja.
Ja, ja.
Hattest du in der Kindheit, was warst du so, eher die Prinzessin, die schicke Kleider angezogen hat, oder eher ja, ein bisschen boschikos?
Also ich habe noch weitere 4 Geschwister und die leben völlig ein anderes Leben als ich. Die sind zurückgezogen, die sind konservativ und haben ein ganz normales bürgerliches Leben. Ich bin ja auch irgendwo persönlich, muss ich sagen, manchmal habe ich auch spießige Seiten an mir. Aber das ist auch gut so. Sind wir nicht alle ein bisschen spießig, ja, und konservativ, auch wenn wir nach außen immer die schrille Person spielen. Und ich war als Kind immer sehr rebellisch, sehr laut. Ja, ab und zu auch mal geschwänzt, bin ich zur Schule gegangen und habe immer meine Geschwister, ja, geärgert.
Warst du das jüngste Kind?
Ich bin in der Mitte. Nach mir kommen noch 2 Kinder, also 2 Geschwister. Und ich hatte immer meinen eigenen Kopf, ja. Ich kam immer zu spät in die Schule, zu spät nach Hause. Die Stullen, die meine Mama aufgeschmiert hat, fertig gemacht hat zur Schule, habe ich vor ihren Augen immer in die Tonne reingeschmissen. Ich habe damals schon völlig aus der Reihe getanzt, ja? Um sie zu ärgern. Ich kam immer zu spät nach Hause, ja. Und da gab es immer eins auf den Hintern, ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich halt anders bin, ne? Und ich war mehr oder weniger das schwarze Schaf in der Familie. Sagt man das so?
Ja, das kann man sagen. Das wollte ich gerade fragen. Wolltest du Aufmerksamkeit? War das so mit ein Grund, dass du so rebellisch warst, dass du gedacht hast, man bekommt ja Aufmerksamkeit dadurch?
Ja,
kann sein.
Ja, also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass meine Eltern, ich habe noch, wie gesagt, 4 andere Geschwister, aufgrund meines Verhaltens, dass ich immer so anders drauf war, dass sie mich immer so ein bisschen benachteiligt haben, ne? Also nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vielleicht haben sie meine Geschwister mehr geliebt oder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich fühlte mich wahrscheinlich so ein bisschen vernachlässigt, ne? Wollte durch mein Verhalten zeigen, ich bin dominant, ich bin da. Ja, ihr müsst mich auch sehen, ja, und Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht kam das in der Kindheit eher davon, dass ich immer so laut war, ja. Und natürlich lieben die Eltern alle Kinder, ja, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, damals kam ich damit einfach nicht klar, dass meine Geschwister, vielleicht weil sie normal waren, in Anführungszeichen, mehr geliebt wurden als ich. Hatte ich zumindest den Eindruck damals.
Ich denke, das ist auch durchaus immer. Die Eltern sagen zwar, sie lieben alle gleich.
Ja.
Das stimmt aber nicht. Also wir Menschen sind ja auch emotionale Wesen. Und selbst wenn eine Mutter sagt, sie liebt alle gleich, hat sie trotzdem einen Favoriten.
Das geben sie gerne nicht zu. Ne?
Das geben sie natürlich nicht zu.
Ja.
Aber wenn man mal überlegt, wie skrupellos die Eltern uns anlügen mit dem Osterhasen, dem Weihnachtsmann, die es nicht gibt. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Und du warst eigentlich so ein Kuckucksei-Nest. Dann können wir mal so sagen, der Kuckuck weiß ja, der legt seine Eier in fremde Nester, lässt die ausbrüten. Du warst aus der Art geschlagen. Was wolltest du werden? Irgendwann hat man so einen Wunsch und möchten Model, Designer, Polizist werden, Stewardess oder was? Was war dein Wunsch?
Also ich wollte einfach nur glücklich werden, glücklich sein, geliebt werden. Wir wollen ja alle geliebt werden. Ja, ich wollte nichts anderes. Ich bin ja auch irgendwo geliebt werden geworden natürlich. Aber große berufliche Wünsche, Träume hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gehabt. Ne, ich dachte immer, es kommt alles, wie es kommt. Ja, habe dann meine Lehre zur Einzelhandelskauffrau gemacht und ich war auch immer sehr diszipliniert, sehr fleißig, komischerweise in den Lehrjahren. Aber bis ich den Mann meines Lebens kennengelernt habe, ja, dann war für alles zu spät, ne?
Ja, sie haben was gemeinsam. Ich habe auch eine Einzelhandelslehre gemacht, weil meine Tante irgendwann sagte, so, jetzt muss man was lernen. Da dachte ich, wie auch noch das, ja. Und ehe ich es versah, war ich dann in einem Einzelhandelsgeschäft. Du sagtest, du wolltest immer nur glücklich sein. Marilyn Monroe sagte einmal, sie wollte nie berühmt werden, sie wollte immer nur schön sein. Ja? Und so, dann hast du den Mann deines Lebens kennengelernt.
Ja.
Und dann war es mit der Einzelhandelslehre erstmal vorbei.
Ja, ja, da habe ich alles hingeschmissen und ich dachte, jetzt ist der Mann sah einfach umwerfend aus. Ich war noch zu jung. Ich war gerade mal 17 oder 18. Der sah wie Jean-Claude Van Damme aus. Ja, welche Frau wird da nicht schwach, ja? Und dann habe ich gesagt, der Mann, den heirate ich. Ja? Ich habe wieder meinen Kopf durchgesetzt. Und meine Eltern sagten, ja, das ist typisch wie der Kader. Und ja, und dann habe ich leider den Kontakt über, also habe ich den Mann doch geheiratet irgendwann. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre keinen Kontakt zu der Familie gehabt aufgrund dessen.
Okay. Ja. Aber das hat sich dann nachher wieder eingerenkt.
Ja, das hat sich wieder sehr später, 5-6 Jahre später eingerenkt, weil ich
aber
dann...
Aber das war für dich eine schwierige Zeit.
Das war eine schwierige Zeit, weil sie dann... Ich habe meine Eltern doch recht gegeben, dass sie mit dem... Die haben gesagt, der Mann ist einfach zu alt für dich. Du bist zu jung. Der war schon damals Ende 40, ja, muss man sich mal überlegen. Ja, ja. Der hätte biologisch mein Vater sein können, ja. Und ich sagte, nein, das stimmt nicht. Und lass mich doch einfach... Ich möchte einfach heiraten und glücklich werden. Und dann habe ich den Altersunterschied in den Jahren extrem gemerkt, ne. Und als ich meine Eltern recht gegeben habe, innerlich, ja, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich den Kontakt wieder zu der Familie geben, aufsuchen, weil sie recht hatten. Mhm. Ne? Und dann bin ich zu meinen Eltern, habe ich angerufen, ja, und habe wieder Kontakt aufgenommen. Aber die haben nie wieder darüber gesprochen, weil sie wussten, dass sie recht hatten.
Aber man muss ja eine Erfahrung selbst machen. Manches kann man einem zwar erzählen oder sagen, aber manche Erfahrungen muss man einfach selbst machen.
Das stimmt.
Ja, und dazu ist das Leben ja da. Und wer weiß, für was es gut war, es hat ja alles einen Grund.
Ja.
Wann bist du in die Öffentlichkeit getreten? Und wie kam es dann, dass aus der Kader dann eine öffentliche Person wurde?
Richtig. In der Zeit, wo ich die Scheidung eingereicht habe, da war ich einfach, ich wollte einfach alles vergessen. Die 5-6 Jahre, wo ich verheiratet war, ich wollte einfach abgelenkt sein. Ich wollte niemanden mehr in mein Leben aufnehmen. Ist ja logisch. Man will einfach den Kopf frei haben. Ich war Anfang 20, ja, also Mitte, Anfang 20. Und als ich geschieden war, war ich 24, ja, schon so jung und trotzdem geschieden. Und dann war ich auf irgendeiner VIP-Party, hat mich eine Freundin mitgenommen und ich habe da zufällig den Producer von Big Brother kennengelernt. Und den Namen muss ich ja nicht sagen. Und dann sind wir ganz nett ins Gespräch gekommen. Und später, sie haben wir alle uns versammelt, waren wir noch auf einer After-Show-Party. Also das hat sich einfach so ergeben. Und ich war einfach schräg. Das hat er wahrscheinlich auch gesehen. Ich war trotz meiner Scheidung und Traurigkeit, innerliche Traurigkeit, Enttäuschung, die ich mitgeschleppt habe in mir. Ich wollte einfach mich ablenken. Ja? Mhm, und das passte gerade, ja. Dass ich unterwegs war, abgelenkt war. Es dauerte gar nicht so lange, rief mich die Person an, 2 Wochen später. Wir entwerfen gerade oder wir sind an der 5. Staffel BB, Big Brother, dabei. Hast du nur nicht Lust, da reinzugehen? Ja? Ich dachte, was ist das? Was ist überhaupt Container?
Hast du noch gar nicht gesehen
vorher? Nein, ich wusste vorher überhaupt nichts von meinen Vorgängern, Slatko und Co. Weil ich hab völlig in einer normalen Welt gelebt. Mhm. Ich sag mal normal in Anführungszeichen. Die Medienwelt hat mich davor bis zum Dato gar nicht interessiert. Mhm. Es war mir gar nicht bewusst, dass überhaupt so eine Welt existiert, ja. Und dann habe ich gesagt, ist okay, das passt, ja. Ich habe gerade eine Scheidung hinter mir. Ich brauche sowieso Ablenkung. Und dann habe ich zugesagt. Und damit fing alles an. Mit dem Staffel 5 BB.
Wie war das Erlebnis? Ich meine, das ist ja wie ins kalte Wasser springen. Wenn du vorher nicht so in der Öffentlichkeit warst.
Richtig.
Dann da jetzt plötzlich zu wissen, dass man... Oder war es dir bewusst, dass man dir jetzt unentwegt zuschaut, dass man dich da beobachtet und dass du jetzt der Öffentlichkeit eigentlich ausgesetzt bist, in
richtig.
Dem Moment, wo du in dem Big Brother bist? Ja.
Also so richtig habe ich das nicht ehrlich gesagt realisiert, wenn ich rauskomme da, was für ein Hype auf mich überhaupt da draußen wartet. Das war 2004. Mhm. Ne? Und aus einer normalen privaten Person, also Kader schon damals, ist eine öffentliche Person geworden. Und
dann ist Management schon vor der Türe. Management, Leute, die managen wollten.
Das da. Sowieso, ja. Aber ich war ehrlich gesagt, ich habe die Kameras schon gesehen. Ich meine, ich war ja nicht blind, ja, dass wir beobachtet werden und so. Ich war einfach ich selbst. Ich habe einfach, mir war wichtig, dass ich meine Scheidung innerlich verarbeite und dass ich von dieser Zeit wegkomme. Diese Trauer in mir, die Enttäuschungen. Ich habe diesen Mann über alles geliebt letztendlich und den gibt es nicht mehr. Mhm. Ich habe mich einfach in die Arbeit gestürzt, ja, und das Angebot kam echt zu der perfekten Zeit. Ich habe einfach alles gemacht, mir die Welt so gemalt, wie ich es wollte, einfach wie Pipi Langstrumpf. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen und als ich rauskam, bin ich überflutet von Anfragen und Nachfragen und ich dachte, was geht denn hier jetzt ab? Ne? Musste erst mal realisieren, was um mich geschieht und dann, und dann habe ich erstmal alles bewusst wahrgenommen, dass ich eine öffentliche Person wurde und dass die Interesse von Tag zu Tag oder von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Also dann habe ich gesagt, jetzt erst recht.
Wie war das für dich da drin? War es für dich schwierig zu wissen, dass da Kameras sind oder kamst du damit relativ gut klar?
Nee, also ich muss sagen, ich war schon bestens gut abgelenkt, aber dass man ab und zu war ich schon so ein bisschen unter Druck, weil ich gemerkt habe, man kann nicht alles sagen, was einem auf der Seele liegt, auf dem Herzen liegt. Aber irgendwann vergisst man ja die auch, Kameras ja auch, ja. Und dann, aber zu der Anfangszeit war ich natürlich nicht professionell, ja. Und dann bin ich einfach über die Jahre dann reingewachsen. Dann wusste ich auch ganz genau, dass da kamen noch halt die Erfahrungen dazu, Entertainment kam noch dazu. Dann wurde ich halt, habe selbst an mir viel rumgeschliffen und mich professionell gemacht, noch professioneller. Man überlegt Dinge zweimal, was man sagt, was man tut. Ja, weil wenn das Wort raus ist, dann ist es halt raus. Und so habe ich selber versucht, aus meinen Fehlern zu lernen.
Als du rausgekommen bist, war ein großes Interesse und an dir. Was war das nächste erste große Projekt, das du dann gemacht hast?
Ja, und das nächste große Projekt ließ gar nicht so lange auf sich warten. Dann bekam ich das Angebot, die Alm. Die Alm war 2007, glaube ich, ein Jahr später oder zwei Jahre später, weiß ich nicht mehr genau. Und auf der Alm
war wir. Wer war da noch mit dabei?
Ach, da war René Weller dabei da war Detlef Die Soos war dabei. Da waren so viele.
Die sind ja nicht bösartig gewesen. Also die beiden waren ja recht, glaube ich, recht umgänglich oder recht.
Detlef Die Soos?
Ja.
Also ich habe ihn, er hat ja die Leute wirklich wie ganz schlimm behandelt, ja. Und irgendwann bin ich halt aus mir rausgekommen, habe ihm meine Meinung gesagt und da haben die Leute mich einfach applaudiert, ja. Ich mag keine Menschen, die überheblich sind und denken, sie sind was Besseres. Das kommt auch nie gut an, ja.
Ich habe das nie angeschaut, ich bin ehrlich.
Ist ja auch nicht schlimm.
Ich hab das nie angeschaut. So, du hast die, wie weit hast du es geschafft in der Alm? Ist das auch so eine, also ich kenne die Alm, ich weiß, wer das ist, aber was das ist.
Es war eine tolle Sendung, wir haben in Österreich gedreht.
Und einer gewinnt, dann ist dann der Almkönig oder wie ist das?
Ja, da wurde ich Almkönigin, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das hat einfach damit zu tun, ich mag einfach, wie gesagt, die Menschen muss man immer auf Augenhöhe sehen und für mich einfach, das war auch in Formaten so, dass ich immer an der Seite von Menschen stand, die halt schwach dargestanden sind, ja, also unterdrückt waren oder schlecht behandelt waren. Anscheinend ist das gut sympathisch rübergekommen und ich habe gewonnen. Ich wusste gar nicht, was wieder passiert um mich rum.
Was macht eine Almkönigin dann?
Almkönigin kriegt einen Titel und 10.000 Euro und die habe ich gleich gespendet an die Berliner AIDS-Hilfe. Die haben mich immer noch nicht eingeladen danach. Ich war total sauer auf die, ja. Und ja, ne, wenn man von Trash-Formaten kommt, ja, ich habe so viel an die Berliner AIDS-Hilfe schon gespendet, egal. Und das Geld habe ich gespendet damals und dann kriegt man natürlich den Titel. Und dann hatte ich 7, 8 Jahre lang ganz, ganz, also wirklich, das hat mich natürlich der Titel ganz nach oben katapultiert. Ich hatte nur in den sieben Jahren, also große Projekte, die Burg kam danach und etliche Formate und über 400 normale Beiträge kamen noch dazu. Ich hatte Kaders Welt, meine eigene Rubrik gedreht über Stars und Sternchenberichte, 2 Jahre lang, 3 Jahre lang. Und also das ging wirklich konstant und bis ich dann gemerkt habe, ja, man ist irgendwann ein bisschen auch erschöpft.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie hat dich das verändert? Was hat das mit dir gemacht als diese Öffentlichkeit? Und dann, du hast ja dann auch begonnen, wie ich auch, dich auch optisch zu optimieren.
Bisschen. Du warst der Erste, den ich kannte überhaupt. Damit wurde auch in den Jahren gab es diese ganzen, wie soll ich denn sagen, It-Girls, It-Boys gar nicht. Ich bin die Mutter der It-Girls, kann man schon so sagen, ehrlich, ja. Und dich gab es noch ganz groß, da weiß ich. Also ich kann schon sagen, wir beide, also ich kannte nur dich und die Leute, die nach mir kamen, die waren gerade mal als Samen unterwegs, ja. Die gab es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die alle heute herkommen, ja. Die gibt es ja durch die ganze Entwicklung. Ja, Reality-Formate sind ja, ich bin ja seit der ersten Stunde dabei, ja. Und danach haben die wahrscheinlich die Macher gesehen, dass diese Reality-Formate eine ganz breite Reichweite haben. Und dann wurden wirklich mehrere Formate, eins nach dem anderen, produziert. Und wenn man sich jetzt überhaupt anguckt, ja, wie heißen die Formate alle? Temptation, VLP, Temptation oder Sex on the Beach,
Adam und Eva.
Ich kenne die alle gar nicht.
Ja, und es gibt ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, durch Social Media hat sich auch viel verändert. Es ist ja quasi jeder ein
Star. Damals gab es nicht mal ein Handy.
Ja, aber es ist ja jeder ein Star inzwischen, ja.
Ja, ja.
Und dieser Drang, wichtig zu sein und Fame zu sein, ist ja für viele ganz, ganz ein ganz großes Thema.
Aber ich will an der Stelle sagen, weil du sagtest, weil viele mir auch nicht abkaufen, weil ich sage, es ist wirklich ein Zufall, dass ich bin Quereinsteigerin. Ich habe mich nirgendwo beworben und habe gesagt, nimmt mich an, ich will da und da mitmachen. Wenn ich nicht an dem Tag auf der VIP-Party gewesen wäre, hätte man mich auch wirklich gar nicht angesprochen. Ja, ja. Ich würde heute hier nicht sitzen. Es ist so. Natürlich habe ich durch die Entwicklung über die Jahre auch ein völlig neues Selbstbewusstsein erreicht oder entwickelt. Das ist auch gut so, weil man muss sich ja auch entwickeln. Man muss ja auch gucken,
und wer bin ich?
Ja. Natürlich, ja. Man muss auch über sich hinauswachsen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, anscheinend komme ich gut an. Ja, anscheinend so, wie du wirklich bist. Einfach so, wie du bist. Du musst auch gar nicht viel tun. Bleib so, wie du eigentlich einfach bist. Man muss sich natürlich auch entwickeln, weil man automatisch auch zu einem Geschäftsmann oder Geschäftsfrau wird. Ja, und da habe ich auch natürlich mit der Zeit gesehen, wer seriös, unseriös ist. Und die ganzen Manager, die von einem immer was wollten. Und immer, da habe ich gesagt, nein, da bis ich selber alles gut unterscheiden konnte. Das war alles eine Reise.
Ja, und was viele ja unterschätzen, ist, es ist ja eine Sache, Fame zu werden, nach oben zu kommen und dann aber auch zu bleiben, lange Zeit. Das ist ja eigentlich das schwierigere Thema. Und vor allem in einer Zeit wie der heutigen, wie du selbst sagst, wo es so viele Stars und Sternchen gibt, muss man natürlich schon schauen, dass man trotz allem wahrgenommen wird und dass man seinen Platz hat in der, davon lebt und wenn man in diesem Business ist. Denn es ist ja heute auch so, es wird ja oft auch gar nicht mehr Qualität gesucht, sondern nur wer am günstigsten und wer es am billigsten macht. Und,
richtig.
Ja, und richtig. Es geht ja auch nur um Skandal und sonst oftmals um gar nichts.
Aber ich glaube, das war schon immer so gewesen. Es ist halt alles nur krasser.
Es ist noch krasser,
schlimmer geworden, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Alle wollen berühmt werden. Alle wollen Stars und Sternchen werden. Und wenn du zu teuer bist, ist die nächste Person schon, die das umsonst macht. Ja? Und wenn die Leute einfach, die Producer sagen, okay, aber wir wollen Qualität haben, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Ist nun mal so. Und ich glaube,
ich bin immer zu teuer. Ja? Aber das macht nichts. Ja.
Ja, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Und das muss den Leuten auch bewusst werden. Und ist nun mal so. Und
die private Kader.
Ja.
Bist du jemand, der gern abends den roten Teppich besucht und auch dieses Blitzlichtige wieder mag? Oder sagst du, nee, ich im Zweifelsfall sitze ich dann lieber zu Hause und lese ein Buch oder chill mit meinem Partner oder meinem Mann und trinke einen Tee oder einen Champagner und habe meine Ruhe?
Also für mich ist immer der Mittelweg der richtige Weg, weil ich bin ja noch zu jung, zu aktiv, jetzt ständig wie ein Rentner auf der Couch zu liegen. Also da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber ich bin jetzt weniger auf den roten Teppichen, muss ich zugeben, als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Da war ich überall, ja. Da war ich, wollte ich überall dabei sein, ja. Ich bin ein bisschen etwas ruhiger geworden, weil ich einfach die Veranstaltung auch mir aussuche, überlege, macht das Sinn? Bringt das überhaupt was? Ja, und deshalb muss ich sagen, verschwende ich nicht mehr so meine wertvolle Zeit, wenn man älter wird. Die Zeit wird wertvoller, kostbarer. Und wenn ich da einfach nur, ich gucke einfach, bringt das überhaupt was? Und wenn nichts, dann gehe ich erst gar nicht dahin, ehrlich gesagt. Dann bin ich lieber auf der Couch und oder bin zu Besuch oder habe höre schöne Musik zu Hause. Also das kann ich schon heute abwägen.
Also ich gehe gern mit Freunden essen, aber ich gehe, mich geilt das nicht auf, diese roten Teppiche und das Blitzlichtgewitter. Und deshalb ist es immer schwierig. Also entweder ist es dann jemand, der mir ein Freund oder der mir Gutes getan hat, dass ich dann sage, ich komme hin. Oder es wird mit einem Scheck gewunken. Und ansonsten komme ich nicht, da bleibe ich dann auch zu Hause.
Ja, ja.
Was ist dein aktuelles Projekt? Drehst du etwas? Was machst du gerade?
Ich habe dieses Jahr, wie du weißt, Be Real haben wir gedreht über das wahre Leben der Künstler oder Berliner Künstlerszene. Und da bin ich dabei. Und wir haben jetzt die Zusage von RTL 2 bekommen und für die weiteren 100 Folgen.
Sehr schön.
Ja, wir fangen jetzt am 8. August ganz fleißig weiter zu drehen. Und bis Ende Februar. Und es gibt eine Wiederholung, morgen schon, 2. August. 22.20 Uhr gibt es eine Wiederholung von Be Real auf RTL 2.
Also nach 2. mir?
Ja, gleich nach dir.
Also nicht morgen, sondern heute, weil wir...
Heute ist der erste Morgen.
Nein, wir werden deinen Podcast morgen schon senden.
Ah, okay.
Deshalb können wir sagen, heute Abend.
Heute Abend
Mittwoch,
könnt ihr euch... Heute
nach,
Abend, Mittwoch könnt ihr euch schon...
Um 21.15 Uhr, Herr Glöckler sucht das Glück.
Ja.
Und um 22.15 Uhr, Kader sucht das Glück. Kader bei
Be Real. Ja. 22.20 Uhr und ich war vor, noch ein großes Projekt kommt im Oktober ins Fernsehen und dafür waren wir 4 Wochen im Ausland.
Sehr schön.
Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Es war sehr anstrengend, ein Reality-Format. Und ja, darauf freue ich mich auch am meisten.
Wie wichtig ist Schönheit für dich?
Ja, Schönheit, wie wir wissen, liegt immer im Auge des Betrachters. Ich finde immer, der Mensch sollte sich immer pflegen und sich selbst gefallen an erster Linie. Früher war mir das vor 20 Jahren immer wichtig, wie ich außen ankomme. Heute sage ich mir, leck Arsch. Und ich muss mir selber gefallen, ob du glaubst oder nicht. Ich bin privat ganz unauffällig, bin ungeschminkt, habe mein Hütchen auf und meinen Cappy und Sportschuhe an. Und ich möchte gar nicht angesprochen, erkannt werden. Und manche erkennen einen trotzdem durch die Stimme oder ne. Und gestern stand ich bei der Post, eine Frau, halt eine ganz nette Dame, ein Bild haben. Obwohl ich verregnet und alles hing, die Haare und alles voll in nass. Ich fand total nett. Manchmal sage ich, okay, es gibt nette Menschen, die einen ganz nett fragen. Aber es ist mir nicht mehr so wichtig, dass man einfach wirklich top gestylt ist jeden Tag. Weil ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass man halt mit sich selbst zufrieden ist und angekommen ist bei sich selbst. Ne?
Trotzdem ist die Schönheit wichtig, das sieht man ja. Also sonst würdest du nicht so auf dich achten. Also es ist schon natürlich im Auge des Betrachters.
Ja.
Weißt du, es gibt diese Menschen, die jung so unglaublich, unglaublich schön sind, sodass man denkt, und so unglaublich schön sind. Und die werden meistens dann im Alter, die sind dann ganz hässlich, weil die machen nichts mehr. Ja? Und dann gibt es andere, die halt immer wieder versuchen, an sich zu arbeiten und zu gucken. Und ich habe schon das Gefühl, natürlich hat man auch Momente privat, aber auch wenn ich morgens privat in den Spiegel schaue, dann hätte ich schon gern, dass die Nase vorne ist und nicht hinten am Kopf. Ja? Und dass ich mich erkenne und nicht erschrecke morgens. Ja?
Naja gut, ich meine, wir können trotzdem froh sein. Andere sehen morgens auch nicht besser aus. Ja? Wir können froh sein, wie wir aussehen. Und keiner ist perfekt. Ich glaube, wenn man makellos wäre, wäre auch da also nicht in Ordnung. Und natürlich ist es schön, auch wenn man zurechtgemacht ist, aber es ist halt viel Arbeit immer. Ne? Aber wir lieben ja alle Facetten an uns, ungeschminkt sein und ne? Und auch mal zerknautscht morgens auszusehen. Manchmal suche ich mich selber im Bett, wenn ich aufstehe. Aber das gehört zu einem. Das habe ich schon längst akzeptiert, leider. Ja.
Kochst du gerne?
Nein, ich koche überhaupt nicht gerne, nee. Ich esse viel draußen und manchmal bestelle ich was, aber ich habe verpasst, das Kochen zu lernen, aber das müssen wir doch auch gar nicht, ehrlich.
Nein, muss man ja nicht, aber es gibt ja Menschen, die mögen es gerne und können. Und würdest du sagen, du bist in Deutschland aufgewachsen, aber deine türkischen Wurzeln brechen schon auch durch. Was an dir würdest du sagen, da kommen eher die türkischen Wurzeln durch?
Also ich muss sagen, ich bin schon sehr, in Anführungszeichen sehr deutsch, ja. Ich bin sehr pünktlich, ich bin sehr diszipliniert. Manchmal hasse ich das, ich bin immer die Erste, die ankommt und da ist manchmal, ja. Und ich habe schon so ein paar paar Deutsche, wie sagt man das so schön, so
Attitüden.
Ja, ja, ja. Ja. Was typisch deutsch ist, Angewohnheiten in mir, ja. Aber es gibt auch türkische. Natürlich, ich bin immer noch türkisch verwurzelt, aber ich finde die Mischung so interessant. Wenn ich bei meinen Eltern bin, es wird immer auf Deutsch gesprochen mit Untergeschwistern, aber geflucht wird es auf Türkisch.
Ja.
Weil es besser geht, wir können es besser ausdrücken, ja.
Also bei den türkischen Freunden, die ich kenne, oder auch bei den Griechen, es wird halb deutsch, halb türkisch, halb deutsch, halb griechisch gesprochen.
Ja, also, ja, wir jonglieren zwischen den beiden Sprachen und meine Eltern sagen, ich finde das toll, dass man mehr Sprachen kann, deswegen gebe ich mir auch Mühe, dass ich die Sprache, vor allem die Ausdrücke auf Türkisch, nicht vergesse. Ich verfluche immer so gerne, ja, wenn mir was nicht passt, ja, vor allem immer meinen Mann, ja, wenn das Handtuch wieder morgens im Bad auf dem Boden liegt oder seine Zahnpaste
im Spiegel hängt.
Alles ist, ja, und da ist halt, ja, ich hätte nie gedacht, dass aus mir mal eine Frau wird, die verflucht. Aber ist nun mal so, wenn man eine Partnerschaft ist, alles andere als leicht, muss ich sagen, wenn man zu zweit lebt, ne?
Hast du noch Familie, also andere Verwandte in der Türkei? Also ja, deine Eltern sind ja hier, aber vielleicht Großeltern oder Tanten? Oder?
Ja, die sind schon leider alles schon tot. Ja, meine Eltern sind ja schon 80. Aber ich habe ja auch natürlich Familie, also Onkels und die leben alle hier. Hannover, die sind überall verteilt.
Also in der Türkei gar niemand mehr?
Doch, gibt's schon so. Ja, ja, gibt's so einige. Ja, ja, die sind alle verteilt. Ja. Aber wenn ich in der Türkei bin, ich weiß nicht, die Leute, die sprechen, die sehen schon, dass du halt keine typische Türkin bist. Ich weiß nicht, woher. Ich sehe auch rasselig aus, dunkelhaarig und so, ja. Gerade in dem türkischen Basar, ja. die verfluchen und die machen blöd an. Ich verstehe alles, was sie sagen. Und dann kriegen sie auf Türkisch von mir die passende Antwort. Und da gucken sie aber ganz blöd aus der Wäsche. Ne? Die sagen, man hat die geile Titten und so geilen Arsch. Ne? Und dabei sehe ich wie eine Mumie aus, schon alles so weißt du, Käppi und auch. Die machen ja alles an, was zwei Beine hat, sage ich euch. Ich finde es toll, wenn ich immer die so zurückverfangen kann. Ne?
Ich habe viele türkische Freunde und die sagen, wenn die in Deutschland groß geworden sind, in Deutschland sind sie Türken und in der Türkei sind sie Deutsche. Also sie sind eigentlich nirgends wirklich
zuzuordnen.
Ja, ja, also sie gehören nirgends richtig dazu. Ja. Und weil man, das, wie du gerade sagst, dass man dann denkt, du bist...
Aber das ist normal, wenn man zwei verschiedene Kulturen gesehen hat im Leben und Erziehung. Das ist aber, macht einen Menschen doch ganz interessant. Das ist eine positive Sache, finde ich. Ne? Man hat zwei, man denkt in zwei Sprachen, ja, man spricht in zwei Sprachen. Ja, das ist doch toll.
Ich wollte gerade sagen, vor allem das Wichtigste ist ja erstmal, wie du dich fühlst und dass man mit sich selbst im Reinen ist. Also alles andere ist völlig unwesentlich. Ob dich andere gut finden, ob andere sagen, du bist links, du bist rechts, du bist gerade, du bist schräg, du bist völlig uninteressant. Und du bist klug, du bist doof, das darf einen ja gar nicht tangieren.
Nee,
das
überhaupt geht nicht mehr. Nicht mehr in meinem Alter. Ich bin gerade in den Wechseljahren. Vor 20 Jahren haben schon die, also wenn ich Schlagzeilen, negative Schlagzeilen gelesen habe, habe ich da schon ein paar Tränchen, aber vor 20 Jahren ist schon eine Ewigkeit, halbes Leben her. Aber heute lese ich nicht mal, was die Leute über mich schreiben.
Nein,
interessiert
darf man auch
mich
nicht
mehr. Prellt alles an mir ab.
Ja, vor allem, es ist ja auch nicht objektiv. Das ist ja alles emotionsgeprägt und
oberflächlich.
Und oft lassen die Menschen ja, da spiegelt sich etwas und lassen ihren Frust ab. Ja. Entweder sind sie neidisch, ja, sagen sie dann, wie kann man auch so aussehen? Ja, weil eigentlich würden sie gern so aussehen.
Ja.
Und viele.
Aber das empfinde ich immer in Deutschland so, dass man, wenn man ein bisschen anders aussieht, in Anführungszeichen, vielleicht außergewöhnlich schön, außergewöhnlich anders, ja, dass man hier gleich dass man mit dem Finger auf einen gezeigt wird, ja, und das finde ich gerade in Deutschland ja einfach schade, ne, dass man ja so doch diskriminiert wird durch die Blume, ja, indem man dich einfach so ignoriert oder ne, einfach links liegen lässt. Und das finde ich einfach schade. In der Türkei hätten wir beide, wären wir Superstars. Ne? Aber hier mit unserem Aussehen, das ist ja hier für die Leute...
Überhaupt im Orientalischen, die drehen
die
durch.
Die denken, wir sind Aliens hier und dabei sind wir ganz normal. Ja? Wenn ich in Istanbul bin, sehe ich Frauen, da bekomme ich als Frau. Oder in Moskau war ich, ja, oder wo ich überall war, da sind Frauen unterwegs und Männer, da bekomme ich Komplexe. Da sind wir beide, kriegen wir wirklich Komplexe. Wir sind ja schon außergewöhnlich, aber in Deutschland ist da wirklich einfach, ich sag mal, in Deutschland leben einfach normale Menschen. Einfach, Deutschland ist sehr bürgerlich und spießig.
Naja, es muss vieles halt so seine Ordnung haben. Und wenn es die nicht hat, dann ist es schwierig. Es gibt natürlich auch andere zum Glück. Es gibt auch Menschen, die offener sind, die außergewöhnlich sind. Aber vielen macht es einfach auch Angst, wenn jemand so die Grenzen sprengt. Und oft spielt auch Neid eine große Rolle. Aber das muss, wie bereits gesagt...
Ja, das ist aber nicht die Angst von uns, das ist deren Angst.
Naja, ne? Aber das muss einen ja nicht tangieren.
Richtig,
so du bist es. In Berlin groß geworden und könntest du dir vorstellen, in einer anderen deutschen Stadt zu leben, die Kader zum Beispiel in München?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, in München habe ich auch mal ein paar Monate gelebt.
Ich habe mir gerade gedacht, die Kader im Dirndl wäre auch schön. Ja,
ja gut, ist ja nichts jetzt Außergewöhnliches. Ja. Als Nonne würde ich wahrscheinlich eine bessere Figur machen. In Dirndl laufen ja alle dieses Jahr, also jedes Jahr rum. Düsseldorf mag ich sehr, ist schon ein bisschen nobel und München ist auch schön. Köln ist auch mir zu viel wieder Rambazamba. Ja, also München, Düsseldorf könnte ich mir gut vorstellen.
Angenommen, du wärst nicht auf dieser VIP-Party angesprochen worden, wie wäre dein Leben dann verlaufen?
Ich hätte mir sicherlich einen reichen Mann gesucht, hätte in einer Villa gewohnt, hätte meinen Fahrer und meinen Koch und alles, glaube mir. Ich bin dadurch natürlich, ich sag mal so, ich hatte damals schon, ich war schon in ein bestimmtes Umfeld unterwegs, jahrelang. Und ich hatte wirklich sehr gute Angebote gehabt.
Das glaube ich ja.
Wohlhabenden Menschen, Männern und so, aber... Ich bin auch ein schwieriger Mensch, weil ich bin keine Frau, die man einfach so abschleppt. Ne? Um mich muss man kämpfen und ich bin keine 0815-Person, wo sie einfach einen Mann sieht und sagt, okay, ich bin die nächste Handtasche, ja, möchte ich die nächste Handtasche haben. Und irgendwann habe ich mich zu einer emanzipierten Frau entwickelt und habe gesagt, nee, ich verdiene mein eigenes Geld.
Wie hast du deinen Mann kennengelernt, den jetzigen?
Ja, meinen Mann habe ich in Puro kennengelernt, in einem Berliner Szeneclub.
Kenne ich, ja.
Ja. Und da habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns ineinander verliebt. Ich wünschte, an dem Tag wäre ein Stein mir auf den Kopf gefallen. Und ich wäre ihm nicht begegnet. Aber, wir sind seitdem einfach unzertrennlich.
Wie stelle ich mir das vor? Ihr habt euch gesehen und dann ist der Blitz eingeschlagen.
Ja, er hat mich, glaube ich, gar nicht richtig wahrgenommen. Er war betrunken.
Ja, Moment, ich wollte gerade sagen, wie kann man dich nicht richtig wahrnehmen, aber okay.
Ja, ja. Und dann ist er auf dem DJ-Podest draufgestiegen und hat mich richtig versucht einzuladen, zu verführen. Und 3 Tage später läuft er mir wieder im Sportstudio in Asprey über den Weg. Ja, so einen Zufall gibt's doch nicht, ja. Und dann lief er mir wieder irgendwo im Restaurant über den Weg. Dann haben wir wirklich gelacht und die Telefonnummern ausgetauscht. Wir waren am Anfang wirklich nur Kumpels, Freunde. Und dann hat sich alles so nach einem halben Jahr so angebahnt, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich mit ihm zusammenkomme.
Also nicht der Blitzschlag, man steht da und peng und oh mein Gott.
Ja, von seiner Seite ja, der war schon...
Aber von deiner nicht, ja.
Nein.
Und dann hat sich das, aber das ist ja sehr schön, dann hat sich das zwischen euch entwickelt und...
Der war mir einfach zu normal, ja. Ein ganz glatter Typ, ja. Unternehmensberater, ganz spießig, bürgerlich, in einem Anzug immer. Ich dachte, was will der denn von dir? Männer tragen ja... Kann er ja schon tragen, finde ich auch schön und sexy. Aber er war mir einfach zu... Also nicht so meine Welt, ne? Er war einfach zu normal für mich, ne? Und aber der war einer der ersten Menschen in meinem Leben, der mich ungeschminkt gesehen hat und er fand mich trotzdem toll. Und das hat mich so beeindruckt, ne? Er meinte, du siehst trotzdem toll aus. Er hat mir völlig ein neues Selbstbewusstsein noch, ne, gegeben und durch ihn bin ich lockerer geworden, entspannter, ich sag mal normaler geworden, ne?
Er gibt ja dir Halt.
Ja. Ja. Aber ich ihn ja auch.
Ja. Ja, das ist doch wunderbar.
Ja,
wir ergänzen uns gut. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
Wir sind ja jetzt seit 14 Jahren zusammen.
Wow, ja.
Und
also zweimal das verflixte 7. Jahr schon.
Ja, ja, zweimal. Aber trotzdem gibt es bei uns turbulente Momente, ja. Und naja, wir streiten uns immer noch.
Wenn man mit einer Wildkatze zusammen ist, ist es doch klar, dass es auch mal faucht und zischt. Ja,
ja, aber ich bin ja Steinbock. Ja, Steinbock-Menschen sind immer sehr strukturiert, ordentlich, diszipliniert. Er ist das Gegenteil von
mir. Was ist er für ein Sternzeichen?
Er ist das Gegenteil von mir.
Was ist er für ein Sternzeichen?
Er ist Zwilling.
Ich bin auch Zwilling.
Ja?
Aber ich bin trotzdem sehr strukturiert.
Ja, ja.
Und sehr ordentlich und sehr...
Ja, ja, ich habe Pech gehabt, ja.
Gestern sagte ein Freund zu mir, also du bist doch nicht ganz dicht, du gehörst eingeliefert, weil ich abends um 10 Uhr noch die Bettwäsche gebügelt habe, die ich drauf haben wollte. Ich wollte nicht eine andere, ich wollte die. Aber die musste ganz glatt gebügelt sein, weil anders geht das nicht. Ja,
ja, ja, ja, ja.
Sonst kann ich mich da nicht reinlegen. Ja. Ja. Und ich bin Zwilling, also den Löwe. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist, wie du vorher sagtest, am schwierigsten halt morgens im Bad, ja.
Hm. Ja, ja.
Am Morgen kann man noch weniger was vertragen wie am Abend. Ist das richtig?
Richtig. Wir haben unser Abkommen morgens, wie wir das Bad teilen. Also
nicht zusammen im Bad?
Nein. Ich bin immer zuerst drin, weil ich früh aufstehe, Frühstück mache und er räumt alles ab. Wir haben wirklich eine Haushaltsliste gemacht, was gemacht werden muss. Er ist für den Müll zuständig und für Getränke einkaufen. Bei mir ist alles wirklich aufgeschrieben, ne?
Ja.
Ist so.
Das kenne ich, wenn man dann ins Bad kommt morgens und bei mir muss auch alles ordentlich sein. Bei mir ist auch so, wenn ich dann eine Haushaltshilfe habe und die sauber macht und dann schiebt die, sind die Schuhe woanders an einem anderen Ort, ich muss die suchen. Mhm. Oder die Creme ist nicht an dem Platz, wo ich haben will. Mhm. Da ist bei mir schon Ende. Da ist schon,
ja.
Und wenn ich dann ins Bad komme und der ganze Spiegel ist verspritzt mit Zähneputzen und mit... Dann ist die Luft auch schon raus, ja. Dann ist die Luft, also deshalb kann ich das kann ich gut nachvollziehen.
Du bist aber auch eine Perfektionistin oder Perfektionist.
Ja, beides, ja.
Und beides. Aber ist ja nicht schlimm und ist nun mal so. Aber trotzdem haben wir auch gute Seiten, wir ergänzen uns auch.
Das ist ja keine schlechte, das ist ja auch nicht schlechtes,
so.
Ja.
Es ist einfach, man muss die Mitte, goldene Mitte finden. Ist so.
Was kann er gut, was du nicht so kannst?
Was kann er gut? Er kann besser Auto fahren.
Ja. Ja,
er kann besser Auto fahren und der ist ein guter Zuhörer. Und manchmal sage ich ihm auch, sag mal, rede doch mal, bist du schon eingeschlafen? Und der hört gerne zu und der lässt mein Ding machen. Also der ist auch nicht jemand, der mir sagt, nee, heute Abend darfst du nicht dahin gehen mit Freunden oder auf einen roten Teppich oder so. Also ich glaube, ich würde mit so einem Menschen auch gar nicht klarkommen, der nicht meine Freiheit, meine Bedürfnisse von Anfang an respektiert. Weil er hat ja nicht die Katze im Sack gekauft. Er wusste ja, dass er nicht Mutter Teresa angelt. Und da hat er mir nie Probleme gemacht.
Also am ersten Tag, als du sagst, also betrunken war, da hätte es ja vielleicht sein können.
Wusste nicht mal, wer ich bin.
Dass er denkt, du wärst Mutter Teresa, aber die wäre wahrscheinlich nicht ins Poro gegangen. Ja,
ja, ja. Ja,
aber
ja.
Die nächsten 2 Male, also er kannte dich gar nicht.
Nee, gar nicht, Gott sei Dank.
Aber ist doch gut.
Ja, finde ich toll, ja.
Das ist doch
der
toll.
Hat sich in die Frau verliebt und so, aber das späte, böses Erwachen kam erst später. Und ja, es ist nun mal so, weil ich bin auch keine einfache Person. Und wenn man älter wird, merke ich auch, es ist schwierig, einen richtigen Partner, weil wenn bei mir mal was schief geht, also ich will danach wirklich niemanden mehr oder jemanden, der einfach kurz vor der, schon so alt ist, dass er vielleicht nicht mehr so lange mitmacht, weil ich habe keine Nerven mehr auf eine Beziehung. Das ist jeden Tag Arbeit. Wirklich.
Es ist jeden Tag Arbeit. Und es ist immer ein Kompromiss.
Ja, ist so.
Am Ende immer ein Kompromiss. Waren das Thema Kinder in eurer Beziehung, war kein großes Thema?
Ich bin mit einem Türken zusammen, ich bitte dich. Also Kinder stehen über alles und der wollte, der hat auch immer seine Mutter, seine Eltern, ja, wie von, ja, das sind, die wollen, dass der Name immer weiter noch, ne, dass der Ruf und Name und dass er ist der einzige Sohn, ja, und die wollten, dass der einzige Sohn auch Kinder, ne, also Enkelkinder auf die Welt bringt, ne. Und ich habe ja 2017 meine Diagnose Endometriose bekommen, 18. Und da musste ich für mich entscheiden, Gebärmutter raus oder nicht. Okay. Da habe ich auch in Kauf genommen, dass die Beziehung in die Brüche geht. Habe ich auch offen mit ihm gesprochen. Mhm. Ich habe gesagt, bei dir ist der Drang, nach Papa zu werden, Kinder zu bekommen, größer als wie bei mir. Ich hätte gerne schon ein Kind gehabt, ja. Also so ist es ja noch nicht. Aber die Diagnose, ich habe ein Jahr lang mit Endometriose gelebt und ich konnte danach nicht mehr. Die Krankheit war so fortgeschritten, dass ich jeden Tag nur noch 1000 Milligramm Ibuprofen einnahm und trotzdem hatte ich Schmerzen. Und dann habe ich für mich entschieden, du kannst Schluss machen oder liebst mich, bleibst bei mir. Und wir haben keine Kinder. Und wir adoptieren uns später ein Kind, habe ich gesagt.
Trotzdem, das finde ich jetzt erstmal großartig und danke, dass du darüber sprichst. Ja. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Und am Ende des Tages, du bist eine starke Persönlichkeit. Du hast dann gesagt, ich bin auch so, bist pragmatisch. Sagt, okay, das geht jetzt eben nicht, muss man das abhaken. Aber irgendwie fehlt es trotzdem ein bisschen. Also es wäre für dich schön gewesen.
Ja, ein Kind habe ich ja. Easy ist ja ein großes Baby für mich, ja. Aber wenn es nicht geht, geht nicht. Meine Gesundheit steht über alles.
Ja, nee, ist auch richtig.
Ja?
Ich verstehe. Trotzdem muss man immer wieder Opfer bringen im Leben. Also,
richtig. Ich habe ja auch kein Geheimnis draus gemacht. Ich habe gesagt, die Tür ist da. Lass uns Freunde bleiben. Ich liebe dich, aber ich kann nicht mehr. Ja?
Aber das spricht ja für eure Beziehung, dass ihr auch den Weg zusammengegangen seid.
Ja, ja.
Und die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren, ist ja nach wie vor eine
Option. Großes Thema. Wir sind zu alt für eine normale Adoption. Wir waren schon beim Jugendamt. Aber als Leiheltern, als Pflegeeltern kommen wir nur in Frage. Da sind wir auch gerade dran.
Mein Kind hat Haare. Das kommt gerade hier an. Mein Kind hat Haare.
Ja, und dein Kind ist sehr, sehr, sehr geschmeidig, sehr, sehr lieb und sehr ruhig.
Wie eine Katze bist du.
Ja, wie eine Katze, ja.
Ist auch schon 13 Jahre alt, also 84,
Wow.
Ja, aber ist für mich auch eigentlich mein Kind, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Man wächst ja auch zusammen, ja. Die Tiere haben ja auch eine Seele.
Kader, wir hatten ein wundervolles Gespräch und ein sehr offenes Gespräch. Das finde ich sehr, sehr schön.
Dankeschön.
Und ich glaube, es ist wirklich, war toll, weil ich habe noch nie über dich ein Interview gehört, das jetzt in diese Art oder in dieser Art so tiefgreifend war und wo man auch wirklich ein bisschen mehr über dich erfährt. Das ist mir immer wichtig in meinen Podcasts, dass man die Person auch ein bisschen anders kennenlernt. Ja. Nicht immer nur die Fassade. Und
nicht immer die Vitrine, ja.
Ja, nicht immer nur die Vitrine, wo man drinsteht, genau. Und ich freue mich sehr und ich mag dich sehr, das weißt du. Mag dich sehr gern.
Ich dich auch, Tito.
Und ich freue mich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eintauchen durften in deine Welt, ein bisschen mehr über dich erfahren haben. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten.
Dankeschön.
Und ganz viel Glück und in deiner Beziehung und alles Glück der Erde und Gottes Segen.
Für mich war das auch eine große Freude, dass ich heute hier sein durfte und ich habe schon mein Taschentuch rausgeguckt. Die Tränen abzuwischen. Time to say goodbye. Nein, ich danke dir auch für das offene Gespräch, dass du so tolle Fragen gestellt hast und war mir auch wichtig, dass man auch ein bisschen Preis von sich gibt, ne? Und nicht immer nach außen die Kunstfigur darstellt, sondern auch mal den Menschen einfach mal. Ne?
Ja, mal zulässt. Und du siehst ich bin ja auch immer, ich habe ja keinen Fragenkatalog, ich gehe in das Gespräch rein. Und das ergibt sich dann, wie wenn man auf dem Sofa sitzt. Also da ist nichts Vorgefertigtes. Ich google jetzt auch nicht alles durch im Vorfeld, um herauszufinden, was... Dann braucht man sich nicht unterhalten.
Absolut.
Vielen Dank. Ich danke dir.
Ich danke dir auch, lieber Harald. Ich wünsche dir auch alles Gute und bleib gesund, so wie du bist. Und du wirst geliebt.
Dankeschön. Danke.
eine Produktion von Audiotakes.